SRF 2 Kultur.
August 1963. Hell und sternenklar die Mondnacht. Ein Zug rollt von Glasgow aus Richtung London. Ein gutes Dutzend Männer weiß, der Zug führt reiche Beute. Ein Waggon ist prallvoll gefüllt mit Geldsäcken der königlichen Post. Monatelang haben sie gewartet auf diese Nacht, die Kriminalgeschichte schreiben wird. Heute, genau vor 50 Jahren, stieg er, der legendäre Postzugraub, minutiös geplant, erbeutete das räuberische Dutzend in nur wenigen Minuten rund 2,5 Millionen Pfund, eine Riesensumme, etwa 30 Millionen Franken umgerechnet. Die Ganoven wurden gefasst, das Geld dagegen blieb, bis auf eine lächerlich kleine Summe, verschwunden. Geblieben ist der Kultstatus einiger der Räuber. Geblieben ist auch die Faszination über einen brillant geratenen Coup. Darüber unterhalten hat sich Maya Brändli mit unserem England-Korrespondenten Martin Alliot.
Martin Alliot, es waren mehr als ein Dutzend Männer am Raub beteiligt, Männer, die man ganz eindeutig als Kriminelle bezeichnen muss, und trotzdem genossen sie, und sie genießen es auch heute, bei der englischen Bevölkerung große Sympathien. Warum eigentlich?
Die ganze Geschichte ist ein Schelmenroman, der in einer Tradition steht, die mindestens bis zu Simplicissimus zurückgeht, und wenn man die Einzelheiten sich nochmal vergegenwärtigt, muss man sich immer kneifen, um sich bewusst zu machen, um sich in Erinnerung zu rufen, dass es sich nicht um ein Filmskript handelt, sondern um eine wahre Begebenheit. Man findet alles, den charmanten Schurken, der den Behörden eine lange Nase dreht, eine spektakuläre Flucht und schließlich dann auch zur Befriedigung des Zuhörers eine Vergeltung, dass der Clown in der ganzen Geschichte, man kann auch sagen der Erzähler, Ronnie Biggs, schließlich doch noch im Gefängnis landet aufgrund seiner eigenen Tölpelhaftigkeit.
120 Postsäcke prallvoll mit Banknoten, die für den Reißwolf bestimmt waren. Diese Postsäcke haben Sie gestohlen, und das ist ja eine beachtliche Menge. Wie haben Sie die versteckt während all dieser Jahre? Ganz praktisch.
Irgendjemand hat mal ausgerechnet, dass das Gewicht der gestohlenen Postsäcke allein 2,5 Tonnen betrug. Das Geschick des Geldes ist bis heute eigentlich ein Rätsel. Wir wissen, dass es zum Teil im Täfer von Wohnzimmern versteckt wurde, in den Verschalungen von Autos, das bisschen, was man gefunden hat, aber der Rest wurde eindeutig verprasst. Es gibt allerdings einen Endpunkt, wenn Sie so wollen, denn der Raub fand 1963 statt und 1971 wurde das Währungssystem umgestellt, das heißt, Großbritannien dezimalisierte seine Währung, die Schillingnoten, die noch enthalten waren in den Postsäcken, wurden wertlos, das heißt, bis 1971 mussten die Räuber entsorgt oder gewaschen haben, denn anschließend hatten sie tatsächlich nur noch Altpapier.
Die ersten Räuber, die sind damals sehr schnell erwischt worden, und sie wurden zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, 30 Jahre Gefängnis für Raub ohne Gewaltanwendung, das ist eine sehr harte Strafe. Warum bewertet der Staat die Tat so anders als die Bevölkerung? Sie haben vorhin gesagt, für die Bevölkerung war es ein Schelmenroman, für den Staat offensichtlich überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, und Ihre Frage verleitet einem natürlich dazu, eine leicht marxistische Antwort sich zurechtzulegen, dass eben die Regierung, das Parlament, die Justiz diesen Postraub als existenzbedrohend für die gesellschaftliche Grundordnung betrachteten, dass eben Eigentumsdelikte, und der Postraub war das Eigentumsdelikt par excellence, für das Überleben der Gesellschaftsordnung elementar betrachtet werden und dass deshalb die Ahndung rücksichtslos ist.
Einige der Posträuber sind trotz Gefängnisaufenthalt, haben es zu beachtlicher Publizität gebracht. Von dreien aber hingegen haben bis heute nirgends eine Spur gefunden. Die ganze Gruppe hat immer dicht gehalten. Weiß man wenigstens, ob diese drei Unbekannten noch leben?
Das weiß man nicht. Was in Aussicht gestellt wurde, ist, dass noch dieses Jahr einer der Überlebenden, der auch als Drahtzieher der ganzen Übung gilt, in einem Fernsehfilm sagen wird, wer der berühmt-berüchtigte anonyme Ulsterman war, der als Informant den ganzen Postraub überhaupt erst ermöglicht hatte. Sie sagten, die Gruppe hat dicht gehalten. Das stimmt, sogar eben, um die Romantisierung vielleicht ein bisschen zu relativieren, sie haben auch dicht gehalten, als der ein Falscher verurteilt wurde und sind nicht aufgestanden und haben gesagt, der war gar nie mit dabei und haben damit den Tod dieses Individuums im Gefängnis in Kauf genommen.
Und die letzten Rätsel sind noch immer nicht gelöst. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot über den Postzugraub heute vor 50 Jahren. (Musik) 1963. Was war das doch für ein ereignisreiches Jahr. Kennedy-Attentat, die Beatles bringen die Massen zum Kreischen und in der Nacht des 8. August steigt in England ein Jahrhundertraub.
Thursday, August the 8th, the travelling post office was halted and robbed of £2,631,784. In what was not only the biggest robbery in British history, but one of the most imaginative and well planned.
Ja, hier die Hörspielfassung dessen, worüber wir zuvor schon mit unserem England-Korrespondenten Martin Aliot gesprochen haben. Der legendäre, der spektakuläre Postzugraub in England heute vor 50 Jahren. Die Beute betrug aufs britische Pfund genau 2.631.784 Pfund. Eine absurd hohe Summe. Ein paar der Ganoven, 15 sollen es gewesen sein, aber ganz genau weiß man es nicht, ein paar wurden erwischt und von anderen fehlt bis heute jede Spur, wie auch vom Großteil der Beute. Der bekannteste der Räuber war sicherlich Ronald Biggs, zumindest der in den Medien präsenteste. Als Anführer der Gruppe aber gilt Bruce Reynolds. Er war es, der den Raubüberfall akribisch vorbereitet hatte und die Kommandos gab.
I gave the signal on my radio.
This is it. This is it. This is it.
Bruce Reynolds, Jahre später in einem Interview über den Raubüberfall. 5 Jahre lang wurde er nicht gefasst, 1969 allerdings verhaftet und saß dann bis 1978 im Gefängnis. Und das Leben dort drohte den Mann, der aussah wie ein englischer Sir, aber eben breitestes Cockney sprach, das Leben im Knast drohte ihn zu zerbrechen.
Because of your own reputation, you know, you have to maintain a front. You walk along the landing with your head held high and then the door slams shut and you collapse onto your bed and the tears start welling up and you think of a your little boy and you miss him and what's going to happen because it's inevitable that marriages are going to break down under that sort of strain.
Bruce Reynolds, rund 10 Jahre saß er, versuchte Haltung zu bewahren, den Kopf hoch erhoben, doch wenn die Tür zur Gefängniszelle zugefallen war, hinter ihm kam es vor, dass er aufs Bett krachte, in Tränen ausbrach und an seinen Sohn dachte, den er vermisste, sich Sorgen machte, dass seine Ehe zerbrechen würde. Bruce Reynolds, wie gesagt, er sah aus wie ein Gentleman und eigentlich hätte er ein ganz anderes Leben leben können. Er war nämlich ein so leidenschaftlicher wie begabter Radfahrer. Bereits in seiner Jugend wurde Mitglied einer halb professionellen Rennradgruppe, in der er allerdings auf Kriminelle traf. Reynolds begann dann seine Karriere als Kleinkrimineller, bis er eben diesen großen Postraub organisierte. Vergangenes Jahr ist er gestorben. Hochbetagt war übrigens beim Begräbnis auch sein Komplize Ronald Biggs anwesend. Er grinste in die Kameras und erhob die Hand zum Victory-Zeichen.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon. Hier sind die Kulturnachrichten. In China ist ein Benimmkodex für Touristen erschienen und dieser soll im Herbst Teil eines neuen Gesetzes werden. Hintergrund: Das Benehmen chinesischer Reisender macht im Innen wie im Ausland immer wieder Schlagzeilen. So hatte etwa ein chinesischer Jugendlicher kürzlich in Ägypten ein antikes Steinrelief verunstaltet. China erlebt im Moment einen Reiseboom. Laut Statistik seien letztes Jahr 83 Millionen Auslandreisen verzeichnet worden, sowie 3 Milliarden Touren innerhalb Chinas. Durch die staatliche Benimmkampagne soll jetzt die kulturelle Sensibilität chinesischer Touristen geschärft werden. Die Performance-Künstlerin Marina Abramović will in den USA ein eigenes Institut gründen. Gebaut werden soll dieses Institut von Star-Architekten. Für den Designprozess braucht die Künstlerin $600,000. Das Geld sammelt sie zurzeit auf einer Crowdfunding-Plattform. Spenden kann man bereits ab $5. Mein lieber Sartre, lassen Sie mich von Ihrer Rückkehr wissen und wir verbringen einen ungezwungenen Abend. Mit diesen Worten beginnt ein bislang unbekannter Brief des Autors und Philosophen Albert Camus an Jean-Paul Sartre. Laut Deutschlandradio Kultur ist das Schreiben in Orléans bei einem Buchhändler aufgetaucht. Der Brief sei undatiert, stamme jedoch vermutlich aus der Zeit zwischen 1943 und 1948. Nach Ansicht eines Sartre-Kenners ist das Dokument auch historisch bedeutsam. Entgegen der gängigen Meinung zeige der Brief, dass Sartre und Camus freundschaftlich miteinander verbunden waren.
Man nehme einen Kultschauspieler namens Johnny Depp, stecke ihn in ein Kostüm, fertig ist der Blockbuster. Bisher hat das wunderbar funktioniert. Demnächst starten die Dreharbeiten für den 5. Teil von Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik. Und Johnny Depp wird auch wieder dabei sein als schräg überdrehter Captain Jack Sparrow. Besonders einfallsreich ist das vielleicht nicht, aber es rechnet sich und ist drum auch nur folgerichtig, wenn sich Regie und Schauspielerteam der Piratenfilme zusammentun, um vorm neuerlichen Ausflug in die Karibik noch einen Abstecher zu machen, in den Wilden Westen. Statt Captain gibt Johnny Depp hier den Indianer. Lone Ranger heißt der neue Streifen und meine Kollegin Jennifer Kakshuri hat die Meinung unseres Filmkritikers Hannes Nüssler eingeholt.
Hannes Nüssler, ist The Lone Ranger ein würdiger Nachfolger von Pirates of the Caribbean?
Also die Filmemacher geben sich wirklich alle Mühe und rein optisch weiß man genau, da sitzt man wieder in einer Riesenkiste, auch wenn das Genre gewechselt hat. Also statt der Piraten hat man Cowboys, statt der endlosen Wasserwüste hat man jetzt die echte Wüste. Aber trotzdem irgendwas fehlt daran. An den Charme von Pirates of the Caribbean kommt es nicht ran und das hängt eben auch mit der Titelfigur zusammen, mit diesem Lone Ranger.
Und wer ist denn dieser Lone Ranger?
Also unter allen guten Cowboys hat er eindeutig den weißesten Hut auf. Das ist eine alte Figur, alt gedient, die kommt ursprünglich aus dem Radio und hat sich in allen möglichen Formaten rumgeschlagen, als Comic, als Fernsehserie, als Film. Und dieser Held, der ist wirklich sehr clean, er flucht nicht, er raucht nicht, er schießt sogar mit Silberkugeln, um sich selber daran zu erinnern, dass jedes Menschenleben etwas wert ist, auch das der Ganoven. Und das ist ein ziemlich zugeknöpfter, biederer Gesetzesvertreter und das macht einfach auch nicht so viel Spaß wie ein betrunkener Pirat.
Also in meinen Ohren klingt das jetzt aber sehenswert. Sie klingt für mich irgendwo trotzdem begeistert.
Es hat natürlich auch mit der Hauptfigur zu tun und das ist Johnny Depp. Und der spielt zwar nicht wirklich was Neues, also man hat ihn auch schon gesehen. Diesmal ist er Tonto, das ist ein Indianer, ein Comanche. Das ist der Helfershelfer eigentlich von diesem Lone Ranger, der ihm dabei helfen soll, die Mörder seines Bruders aufzuspüren. Und in der US-Pop-Populärkultur ist das eigentlich der Inbegriff der ehrlichen, loyalen, treuherzigen, auch ein bisschen dümmlichen Rothaut, die sich leicht in eine Karikatur verzerren lässt. Und die Filmemacher sind da sehr vorsichtig und die machen das auch mit einem ironischen Augenzwinkern. Das wird dann so politisch korrekt aufgelöst. Dieser Tonto, der ist sehr ebenbürtig, hat immer einen treffenden Spruch auf den Lippen. Und Johnny Depp spielt das so, wie man das von ihm eigentlich erwarten könnte. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten und man kann nicht recht entscheiden, wie viel davon ist Mystizismus, wie viel ist Wahnsinn, ist er einfach durchgedreht. Und in den besseren Momenten wirkt er eigentlich wie ein Buster Keaton mit seinem stoischen Gesicht, wenn er auf Zügen herumturnt und das macht schon Spaß.
Und ist denn das ein Film für Nostalgiker, dieser Lone Ranger?
Ja, in gewissem Sinne schon, weil er blickt eben nicht nur zurück auf die guten alten Tage im Wilden Westen, sondern auch auf das ganze Genre, das sich um diesen Mythos vom Wilden Westen aufgebaut hat. Und da finden sich überall eingestreut in diese bombastischen Action-Szenen finden sich so kleine Querverweise auf Spaghetti-Western, auf die klassischen Ford-Filme. Und das ist ganz lustig, das so rauszusuchen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ja ein Symptom für die Krise in Hollywood, weil man kann in diesem Film sehr schön erkennen, wenn man versucht, alle Risiken zu minimieren, man setzt auf bekannte Namen, auf bekannte Geschichten und damit irgendwie einen Erfolg zu landen. Und das ist irgendwie, stimmt einem das auch ein bisschen traurig, weil der Film dreht ja eigentlich von der Freiheit und von der Wildheit des Westens und ist dabei aber ganz durchkalkuliert.
The Lone Ranger, ab heute im Kino.
Das Museum der unnützen Dinge.
Genau, und es stapelt sich und es stapelt sich und es stapelt sich. Heute erzählt uns Raphael Zehnder von einem Pokal, der ihm in seinem Regal die Sicht auf die Bücher mit Buchstaben C verstellt.
Weit oben im Bücherregal, auf der Höhe der Autoren, die mit C beginnen, steht der Pokal. Weit oben, damit ihn keiner aus dem Regal holt und vielleicht für etwas Praktisches verwenden würde, zum Beispiel zum Spielen. Nein, spielen soll man damit nicht, denn der Pokal ist ein Erbstück. Seinem Ehrenmitgliede Albert Zehnder gewidmet vom KAT-Turnverein Birmensdorf. Er stammt von meinem Großvater väterlicherseits, dem Förster, einem wackeren Turner. 17 Zentimeter hoch ist der Kelch, 7 Zentimeter misst er im Durchmesser. Eine einfache Schmuckbordüre ziert seinen oberen Rand. Der Pokal ist schwarz angelaufen, 260 Gramm schwer, keines dieser billigen Pokälchen, die einem heute überall nachgeworfen werden, sondern ein währschafter, realer Gegenstand, vermutlich aus Silber. Der Prägestempel unter seinem Fuß ist so klein, dass ich ihn nicht lesen kann. Eine Jahreszahl, wann Albert Zehnder Senior zum Ehrenmitglied des katholischen Turnvereins wurde, ist nicht eingraviert. In meiner Erinnerung steht jedoch die Zahl 1954 drauf. Da war der Großvater 50, wie ich heute. Der Pokal stand jahrzehntelang im Buffet in der Stube der Großeltern, bei den Kristallgläsern durch eine Glasscheibe vor Großvaters Zigarettenrauch geschützt. Mit dem Pokal, den ich im Grunde nie anschaue und der sich mit Staub gefüllt hat, steht der Großvater bei mir im Bücherregal. 44 Jahre, nachdem Albert Zehnder, Ehrenmitglied des katholischen Turnvereins Birmensdorf, gestorben ist. Und weil mit dem Pokal der Großvater, ja, die ganze Familiengeschichte in meinem Bücherregal steht, wird dieser schwarz angelaufene Staubfänger weiter da stehen bleiben.
Und Ferien vielerorts am zu Ende gehen und immer noch reif für die Insel. Sie, Jennifer Kakshuri, Sie haben in der Zeit geblättert und sind ja sozusagen reif für die Insel, oder?
Ja, ich bin nämlich hängen geblieben, unter anderem bei einem Artikel, der mich regelrecht entführt hat, nämlich auf eine Insel zwischen Atlantik und Nordsee, wo mitten im Nichts in einer fast baumlosen Landschaft gewaltige Tempelanlagen stehen. Die Rede ist von den Orkney-Inseln, wo vor rund 5000 Jahren die Inselbewohner mystische Steinkreise und geheimnisvolle Gräber errichteten. Aber ebenso wurde ich über einen kleinen Artikel aufmerksam auf den weißen Soul-Sänger James Hunter. Heartbreak, you always know it. When you get it, heartbreak. Das klingt schwer nach 60er Jahre R&B aus den USA, doch die Musik ist von heute. James Hunter ist ein walisischer Sänger und Songschreiber, der sich jahrelang als Straßenmusiker durchschlagen musste. Seit 2006 hat er eine Plattenfirma im Rücken und jetzt hat er ein neues Album veröffentlicht. Eben ganz in 60er Jahre Manier. Heute Thema in der Zeit.
Die Basler Zeitung stellt ein Kunstprojekt vor, ein Kunstprojekt des Schweizers Christoph Büchel.
Und zwar handelt es sich um The House of Friction, eine Installation des 47-jährigen Künstlers, die er in St. Gallen zeigt. Ein Geisterhaus im Wasserturm der St. Galler Lokremise. Ein kleiner Parcours ist das, man muss 18 Jahre alt sein, um diesen zu absolvieren. Spinnweben zieren unter anderem ein Loch im Boden, wenn man da durch die Räume geht, ein Boden, der da in dieser in diesem Wasserturm ist. Die Batz schreibt, Christoph Büchel gelinge es mit seiner Installation auf raffinierte und subtile Art und Weise, den Besuchern einen veränderten Blick auf das Zuhause zu werfen, vor allem auch, weil der Parcours körperliche und mentale Herausforderungen mit sich bringe. Christoph Büchels Installation The House of Friction spiele, so schreibt die Basler Zeitung eben heute, mit der brüchigen Idylle eines trauten Heimes und lasse die Fassaden des Gutbürgerlichen bröckeln.
Was Menschen seelisch krank macht, diese Frage treibt die Psychologie seit ihren Anfängen um. Seit einigen Jahren aber fragen die Fachleute vermehrt auch danach, was uns Menschen eigentlich seelisch gesund erhält. Das Zauberwort heißt Resilienz und meint so viel wie psychische Widerstandskraft. Ein neues Buch zur Resilienz vorgestellt von Cornelia Kasis.
Man hat sich ja immer schon gewundert. Da wachsen 4 Kinder im selben Land, in derselben Zeit, sogar in derselben Familie auf. Alle 4 haben unter dem alkoholabhängigen Vater und der damit verbundenen Armut und Ausgrenzung zu leiden. 2 zerbrechen daran und die anderen beiden erstarken. Sie gedeihen prächtig, trotz der widrigen Umstände. Offenbar sind sie resilient. Resilienz nennen die Psychologen die geheimnisvolle Kraft, aus einer deprimierenden Situation wieder ins volle Leben zurückzukehren, Widerstand zu leisten gegen die Zumutungen der Welt und den Blick optimistisch nach vorn zu richten. Dieser geheimnisvollen Kraft geht die deutsche Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt in ihrem neuen Buch nach. Anhand lebensnaher Beispiele erzählt sie, wie das Rüstzeug resilienter Menschen aussieht. Da spielen beispielsweise 2 große I's eine wichtige Rolle, nämlich Intelligenz und Interesse für vieles. Aber auch 2 große E's sind entscheidend, Extrovertiertheit und Einfallsreichtum. Berndt referiert aber auch die harten Fakten der Resilienzforschung. Umweltfaktoren. Wie modelliert das Umfeld das Leben eines Menschen? Neurobiologie. Was spielt sich im Gehirn ab? Genetik. Welche Rolle spielen die Erbanlagen und Epigenetik? Wie geben Eltern ihre eigenen Erlebnisse ungewollt weiter? Es ist deutlich, die erwünschte Hornhaut auf der Seele ist eine komplexe Sache. Christina Berndt gibt in ihrem gut lesbaren Buch Einblick in ein großes Forschungsgebiet und schafft dabei den Link zum Alltag. Sie erklärt, wieso es nicht resilienzfördernd ist, Kinder in Watte zu packen. Sie zeigt auf, dass Dauerfröhlichkeit nichts mit seelischer Stärke zu tun hat. Sie fokussiert auf 2 Seelenfeinde des 21. Jahrhunderts. Beschleunigung und damit verbunden Nonstop-Druck und Dauerstress und zeigt seelenfreundliche Wege auf, wie man sich besser durch die großen und kleinen Krisen des Lebens manövrieren und Stress begegnen kann. Dabei vergisst sie nicht, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die das Phänomen schon benannten, bevor es das Wort Resilienz gab. Albert Camus beispielsweise. Er hat seine seelische Widerstandskraft einmal so beschrieben. Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.
Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Das Buch ist erschienen bei DTV Premium.
100 Sekunden Wissen.
Wer es liebt, mit Wörtern, mit Sprache zu spielen, hat sicher Freude an solch Wortschöpfungen wie Brangelina oder Teuro. Wir wissen, was mit diesen komprimierten Kreationen gemeint ist, aber wussten Sie, dass der Fachausdruck für solche Begriffe, dass der Kofferwörter lautet? Auf ein Wort, ein Kofferwort sozusagen, mit Angelika Schett.
Lewis Carroll, Autor von Alice im Wunderland, hat sie uns eingebrockt, die Kofferwörter. Wundert sich Alice über das Wort verdaustig, so bekommt sie folgende Erklärung. Verdaustig heißt 4 Uhr nachmittags, wenn man nämlich noch verdaut, aber doch schon wieder durstig ist. Alice bekommt noch viele solcher Wortschöpfungen präsentiert, wie wir übrigens auch. Merkel und Sarkozy zu Merkozy, Biologie und Technik zu Bionik, Deutsch und Englisch zu Denglisch. Sollten Sie während einer USA-Reise einer eurasischen Politesse im Smog begegnen und sie zu einem Brunch ins nächstgelegene Motel bitten wollen, um sie anschließend in einen Bollywood-Film einzuladen, dann wird Ihnen vielleicht schwindelig wie der Alice im Wunderland. Nicht nur wegen des abgedrehten Programms, sondern auch wegen der vielen Kofferwörter. Derart zusammengesetzte Wörter wurden in Lewis Carrolls Geschichte mit einem Handkoffer verglichen und so entstand der Begriff Kofferwort. Wie in einem Koffer verschiedene Sachen beieinander liegen, befinden sich in einem Kofferwort entsprechende Teile von Wörtern, die sich zu Bedeutungen zusammenfügen. Kofferwörter nötigen uns, Namen und Sachen zusammenzudenken. Sie können neutral sein oder auch implizite Kritik ausdrücken. So gerieten die Zustände in britischen Gefängnissen in Anlehnung an das Gefangenenlager in Guantanamo zu Großbritannamo. Oder die besserwisserischen Westdeutschen nach der Wende bündelten sich zu Besserwessis. Kofferwörter stellen eine kreative Herausforderung dar für alle Beteiligten. Und nur manche schaffen es in den Duden, wie etwa der Smoke oder das Motel. Keineswegs in den Duden schaffte es der satanarchäolygeni-alkoholische Wunschpunsch des Autors Michael Ende. Humorvoll übersteigerte er das Prinzip der Kofferwörter und führte sie mit insgesamt 7 Teilen ins Absurde. Ob mir die Kofferwörter gefallen? Die Antwort ist ein klares Jein.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.